Ja, dann herzlich willkommen zur Sommerausgabe. Auch im August wollen wir eine Ausgabe aufnehmen von LernOS On Air meets Corporate Learning Podcast. Und dazu begrüße ich wie immer den Karl-Heinz. Guten Morgen.
Guten Morgen, Simon.
Es ist ganz gut, dass es nicht mehr ganz so heiß ist. Dann haben wir einen kühlen Kopf, weil heute haben wir was Besonderes vor. Diejenigen in der Corporate Learning Community, die vielleicht in den Blog schon geschaut haben, haben gesehen, dass Karl-Heinz sich ja vorgenommen hat, Ende 2025 seine Aktivitäten in der Corporate Learning Community zurückzufahren, sprich in den zweiten wohlverdienten Ruhestand, habe ich es mal genannt, zu gehen. Und wir haben einen Prozess gestartet, der nennt sich Expert Debriefing, um auf der einen Seite jetzt mal auf nachfolgenden Suche zu gehen, auf der anderen Seite natürlich auch das ganze Wissen, was sich in deinem Kopf angesammelt hat, zu bewahren, an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben. Das ist natürlich gar nicht so leicht, wie wir heute merken werden, weil eine der ersten Aktionen ist mal in der Geschichte einfach zurückzugehen und mal da so ein bisschen die ganzen neuralgischen Punkte zu sammeln, wo sich ja Erfahrungen, Geschichten, Lessons learned sammeln. Und da wollen wir heute mal eintauchen. Wenn man in dein LinkedIn-Profil schaut, Karl-Heinz, dann stellt man fest, dass du ja bis 2006 bei Siemens warst. Ich glaube, du hast auch öfter schon mal erwähnt, dass du aus dem elektrisch-elektronischen kommst. Nimm uns mal ein bisschen auf die Reise sozusagen. Wer ist Karl-Heinz Pape? Was hast du als Ausbildung, als Studium gemacht? Wie bist du dann bei Siemens gelandet und was hast du dort gemacht?
Oh ja, das ist eine lange Zeit gewesen bei Siemens, aber vielleicht so ganz kurz. Ich habe bei Siemens als Lehrling angefangen. Das hieß damals Fernmeldemonteur, die Lehre. Und während der Lehre habe ich praktisch mein Fachabitur nachgemacht, um danach gleich studieren zu können. Der so ein bisschen am Rande das Besondere war, das durfte bei Siemens niemand wissen, denn man hat uns schon mit dem ersten Tag der Lehre gesagt, wir haben unsere gesamte Arbeitskraft der Siemens AG zur Verfügung zu stellen. Und wir dürfen nebenbei keine anderen Aktivitäten machen. Also musste ich heimlich zur Schule gehen, um halt mein Abitur danach zu machen. So, und dann habe ich mich nach der Lehre beworben und Siemens hat gesagt, wir haben so ein Einarbeitungsprogramm und ich durfte da anderthalb Jahre durch verschiedene Abteilungen gehen. Und eine Abteilung war wieder die Ausbildung, aus der ich ja kam, als Ingenieur damals, erst habe ich studiert und dann habe ich mich bei Siemens wieder beworben. So, und dann habe ich in der Ausbildung auch eine Station gehabt und dann haben die mich gefragt, ob ich in der Ausbildung nicht als Ingenieur einen neuen Beruf einführen wollte. Es waren so die ersten Elektronikerberufe im Anzug und man hatte überhaupt keine Vorstellung, wie man die dann eigentlich ausbildet. Und dann habe ich gesagt, naja klar, als Ingenieur in der Ausbildung bist du sicher ein Einzelner. Und sonst bist du einer von vielen bei Siemens und mach das mal. Und das war mein Start mit Aus- und Weiterbildung. Also ich habe dann eine große Lehrwerkstatt für diesen neuen Beruf, Fernmeldeelektroniker hieß der damals, eingerichtet. Und nicht bloß die Lehrwerkstatt, sondern ich habe dann 7 Jahre lang Lehrlinge auch ausgebildet, also die ganzen Inhalte dafür gestaltet. Und meine Idee damals war, anders als es bisher in der Lehre üblich war, da hatte man den Lehrlingen Arbeitsblätter gegeben, wo so drauf stand, erstens, zweitens, drittens. Also jeder Handgriff war ziemlich genau beschrieben, sodass man danach vorgehen konnte. Und ich habe gesagt, ich werde solche Arbeitsblätter auch gar nicht erst erstellen, denn hier geht es darum, viel Verständnis auch zu gewinnen und sich Dinge zu erarbeiten und habe damit die Projektausbildung eingeführt. Also habe den Auszubildenden im Team Aufgaben gegeben, die sie gemeinsam lösen konnten. Und ja, das Besondere war, ich war mal eine Woche vor denen fertig. Ne? Also es war für mich ja auch eine Herausforderung, das alles sauber erklären zu können und so. Aber es war gar nicht so wichtig, dass ich es erklären kann, sondern es war wichtig, dass die sich das selber erarbeiten. Und das war dann auch ein großes Pilotprojekt bei Siemens. Das hat man dann mit dem Bundesministerium für, ich weiß nicht, wie es damals hieß, also jedenfalls die für Ausbildung zuständig waren, zu einem großen Projekt gemacht, das Petra hieß und wurde dann in alle Firmen praktisch übertragen. Also dieses Thema Projektausbildung, also Projekte in der Ausbildung, um sich Wissen selber zu erarbeiten.
Das heißt quasi so Sachen wie du jetzt, kommen wir nachher noch drauf, so wie dieses Practice Camp, sind eigentlich so Verlängerungen auch schon von solchen Ansätzen. Ne? Nicht Nürnberger Trichter, Leuten nur was eintrichtern, sondern sich selber machen lassen und dabei lernen lassen.
Genau, genau. Und das war so erfolgreich, dass am Ende die Durchschnittsnote der Abschlussprüfung irgendwas mit knapp unter 1 war. Und das hat zur Folge gehabt, dass mein Chef mich gerufen hat und hat gesagt, also wenn Ihre Lehrlinge so gut abschneiden, dann treiben wir zu viel Aufwand.
So kann man es aussehen.
Genau, und das war für mich dann auch so ein Hinweis, stimmen nicht so viele Dinge vorher ab, sondern mach einfach und lass dich hinterher lieber beschimpfen, aber das zog sich dann noch weiter. Jedenfalls, um ein bisschen abzukürzen, nach 7 Jahren habe ich dann gesagt, ich muss jetzt auch mal was anderes machen und dann gab es ein Angebot von Berlin, nach Erlangen zu gehen, zu Siemens, in den Stab für so Grundsatzfragen der gewerblichen Berufsausbildung. Das habe ich dann so 3 Jahre lang gemacht. Und dann sollte mein Job nach München verlagert werden, mit einer ähnlichen Aufgabe. Und dann habe ich gesagt, naja, München muss ja nicht sein. Ich kann eigentlich in Erlangen auch ganz gut bleiben und habe mir einen Job in Nürnberg gesucht. Und dort war es ein ganz anderer Job. Da war es jetzt, ging es darum, eine große Vertriebsniederlassung. Die Zweigniederlassung von Siemens in Nürnberg hatte damals 6.000 Mitarbeiter. Und die waren auch so in dem Umbruch, jetzt sehr viel mehr sich mit Elektronik zu beschäftigen. Bisher war das alles neu für die und so. Und da suchten die dann jemanden, der einerseits die Weiterbildung für die 6.000 Mitarbeiter irgendwie organisiert. Und andererseits war so ein Anhängsel da, das war eigentlich ein sehr spannender Job, nämlich Nachwuchsingenieure zu rekrutieren und einzuarbeiten. Also ich hatte 1 bis 2 Jahre Zeit, je nachdem, wo die Leute kam hinterher, sie durch verschiedene Abteilungen zu schicken, damit sie richtig eingearbeitet sind für ihren nächsten Job.
Also was man heute so Onboarding nennen würde, quasi fachliches Onboarding.
Genau. Und ich hatte die ganze Personalverantwortung für diese ganzen jungen Ingenieure und das waren so um die 100, die ich da pro Jahr hatte. Das Problem war, dass es wieder so eine Hochkonjunkturphase war und nicht nur ich Ingenieure suchte und gerade Ingenieure für den Vertrieb zu finden, ist nicht so einfach. Die meisten Ingenieure haben nicht die Vorstellung, in den Vertrieb zu gehen. Und wobei Vertrieb bei Siemens ja auch sehr viel Projektierung ist. Der vertriebliche Anteil ist ja noch der kleinste. Das meiste ist ja das Zurechtstellen der ganzen Kundenanforderungen und Konzipieren, sodass da ein ordentliches Projekt draus wird. Und jedenfalls, ich stand dann in Konkurrenz mit den ganzen anderen Firmen und musste mir was einfallen lassen, konnte aber mit dem Pfund Einarbeitung mächtig winken und sagen, hier, es gibt eine Einarbeitung in verschiedenen Städten auch. Siemens war ja groß, ich habe die Leute dann nach München geschickt, nach Bochum geschickt und überall, was gerade wichtig war für deren zukünftigen Job. Auch, damit sie damit ihre Netzwerke ausbauen. Und das ist damals unheimlich gut angekommen. Also am Anfang wieder, sie geben da ganz schön viel Geld aus, aber die Abteilung da haben dann alle gemerkt, ey, die bringen alle Kontakte mit und dieses Netzwerken irgendwo anders ist unglaublich wertvoll. Und dann fanden die das alle richtig gut. Also das war so der eine Schwerpunkt und der zweite war Weiterbildung da in der ZTN Nürnberg. Also es war eine auch sehr spannende Zeit, aber eben auch sehr anstrengend, weil natürlich es war immer unglaublich viel zu tun. Denn personell, ich hatte eine Mitarbeiterin und am Ende dann 2. Und das war es für die Riesenmasse an Nachwuchsingenieuren und an für Weiterbildung. Ne?
Und das heißt, wenn du sagst, bis 2006 auf der Rolle, bist du dann ganz normal in Ruhestand gegangen?
Nee. Nein, Ruhestand sowieso nicht. Das war wieder so 6, 7 Jahre lang in der Zweigniederlassung Nürnberg. Und danach habe ich gesagt, jetzt will ich wieder was anderes machen und bin nach Erlangen gegangen, zurückgegangen in das Siemens Bildungszentrum. Habe im Siemens Bildungszentrum den ganzen technischen Weiterbildungsteil geleitet. Und das war auch damals so die Zeit, wo die ganzen PCs in die Büros kamen. Und
was für ein Jahreszahl sprechen wir da?
Da muss ich doch mal genau gucken. Habe ich jetzt nicht genau im Kopf, muss ich nochmal, auf meinem LinkedIn-Profil ist das alles, glaube ich, zu sehen. Jedenfalls, die Zeit im Bildungszentrum war so, dass möglichst viele Mitarbeiter fit werden mussten in allen möglichen PC-Themen. Und damals war die Innovation bei den PCs unglaublich hoch, schon bei der Hardware. Und ich kann mich erinnern, wir mussten jedes Jahr in unseren, ich glaube, wir haben 20 Schulungsräume gehabt oder so, in den 20 Schulungsräumen jedes Jahr alle PCs erneuern. Und da wir uns aber mit den Gebühren, die wir dafür nehmen, tragen mussten, war das immer wirtschaftlich sehr schwierig, das alles hinzukriegen. Und wir haben dann gesagt, dann brauchen wir einen hohen Durchsatz. Und der hohe Durchsatz hieß, wir haben vier Schichten gehabt. Die Tagesschicht, die morgens bis um 8 losging und bis um 16 Uhr. Die erste Abendschicht, die dann von 16.30 Uhr bis um 18.30 Uhr oder 19 Uhr ging. Und die nächste Schicht, die von 19.15 Uhr bis 22 Uhr ging, so ungefähr. Und die nächste Schicht, die am Wochenende lief, also am Samstag. Und damit haben wir unsere Räume unglaublich gut ausgelastet und gleichzeitig das fliegende Klassenzimmer eingeführt. Wir haben dann Referenten gesucht. Ich hatte damals, hatten wir so 150 Referenten etwa, die mit PC-Weiterbildung beschäftigt waren. Und die haben wir dann durch die ganze Welt geschickt. Ne? Die hatten immer einen ganzen Koffer voll Geräte mit. Und zum Teil haben wir aber auch Standorte gehabt, wo wir die Geräte haben stehen lassen, weil das bei denen ganz, ganz ähnlich war. Also es war eine sehr spannende Zeit damals. So, und als das so eine Weile ging und sehr erfolgreich auch ging, habe ich gedacht, ich muss mal wieder was ganz anderes machen. Und dann wurde Siemens Qualifizierung und Training gegründet, die Vorläuferorganisation von Siemens Campus heute. Ne? Dann war ich praktisch Gründungsmitglied von SQT, Siemens Qualifizierung und Training, wie es damals hieß. Ja, und von da aus bin ich dann wieder nach ein paar Jahren zu SBS, war damals Siemens Business Services, gibt es heute gar nicht mehr, war die IT-Schmiede von Siemens gegangen und ganz bewusst dahin gegangen, weil mir so auffiel, dass die Leute in den verschiedenen Siemens-Bereichen anders durch die Flure laufen. Und obwohl es die gleiche Firma ist, aber es ist logisch, in so einem IT-Bereich, wo eine ganz andere Dynamik schon von der technischen Seite her kommt, muss man sich anders bewegen als in einem Bereich, wo man vielleicht Stahlwerke baut, die möglichst lange ohne Innovationen laufen sollen. Also bloß mal so am Rande, die Industrieleute bei Siemens, die haben immer Angst vor der nächsten Software-Version von Simatic, weil es könnte ja sein, dass die alten Baugruppen damit nicht mehr funktionieren. Und so ein Stahlwerk oder eine Papierfabrik oder sowas, die muss 40 oder 50 Jahre ununterbrochen laufen. Und es ist logisch, wer 50 Jahre was betreibt, der hat Angst davor, dass er keine Ersatzteile mehr kriegt, weil sich in der Zwischenzeit so viel geändert hat. Ne? So, also will sagen, das prägt natürlich auch die Leute. Die IT-Leute, die sind gewohnt, dass sich ständig alles ändert und sie sich auch ändern müssen. Und die Leute auf der Industrieseite, die haben nicht nur Befürchtungen davor, dass sich was ändert, sondern sie sind selber auch eher zurückhaltend und sagen, ich kann das alles verstehen. Das sind alles natürlich Prägungen, die sich automatisch so ergeben. Aber für mich als in der Zwischenzeit Bildungsmann war es natürlich interessant, einfach mal zu sehen, wie ticken die anders und bin da. Und in allen Bereichen habe ich dann aber Weiterbildung betrieben. Übrigens, ganz am Anfang in meiner Erlanger Zeit, wo ich die Grundsatzfragen der beruflichen Bildung gemacht habe, habe ich nochmal studiert, so ein Aufbaustudium Betriebspädagogik an der, heute heißt es Universität in Landau. Und war damals übrigens so, also am Rande, das war deshalb interessant, weil wir bei Siemens damals hatten eine klare Meinung zu allen Dingen. Und das war ganz klar, wenn wir das so sehen, dann ist es so. So. Und die Bedingung bei diesem Studium war, dass nur Leute, die in der betrieblichen Bildungsarbeit sind, da zugelassen werden. Also da kamen jetzt Leute von AEG und von Thyssen und also alle möglichen anderen Firmen. Und ich war völlig erstaunt, die haben zu den gleichen Themen von Aus- und Weiterbildung, wo was ja mein Thema war, ganz andere Meinungen. Und macht so ein bisschen deutlich, wie sehr man geprägt wird von so einer Firmenkultur, die selbstverständlich davon ausgeht, das, was wir hier machen, ist richtig und das, was wir hier denken, ist eigentlich alternativlos. Ne?
Das war für mich damals. Wie wenn man auf Reise geht und irgendwo in einem anderen Land oder Kontinent oder Kulturkreis ist und auf einmal feststellt, man kann Dinge des alltäglichen Lebens auch ganz anders machen, als man es selber für selbstverständlich nimmt. Ne? Das ist in Firmen auch
so. Ja, genau. Genau, also es war damals so die erste Erfahrung mit gleichartigen Leuten aus ganz anderen Firmen, die ganz anders dachten und das funktionierte auch und so. Ne? Also war wichtig, würde ich damit nur sagen, auch für mich und für meine Entwicklung weiter. Ja, und dann nach SBS bin ich nochmal wieder nach Nürnberg gegangen und habe ein für den Industriebereich, den ich ja bis dahin noch nicht kannte, ein großes Projekt, ein Lernprojekt eingeführt, was so direkt so die Form Lernen und Arbeiten ist das Gleiche beinhalte. Wir nannten das so Qualifying für ganze Abteilungen und ich habe ganze Abteilungen ein ganzes Jahr lang begleitet bei ihrer geschäftlichen Entwicklung. Und zwar geschäftliche Entwicklung immer gucken, was passiert eigentlich draußen, welche Anforderungen gibt es, was funktioniert nicht, was müssten wir besser machen. Und dieser Job, der war unheimlich gut bezahlt und sie wollten das auch alle und hat ganz viel damit zu tun, ganz viele Leute zu bewegen, sich zu verändern. Und das war so eher so eine Funktion des Regisseurs eines Kommunikationsprozesses. Ne? Also damals auch völlig neu. Sowas gab es überhaupt nirgendwo. Und mir ist bloß aufgefallen, wenn die so Tagungen machten, wo sie alle ihre Leute aus der ganzen Welt eingeladen haben, dann hat 90% die Zentrale geredet. Wobei doch die ganzen Experten aus der Welt extra herkommen und man doch nutzen könnte, dass die aus ihren Ländern berichten können, was da läuft und was man davon übernehmen könnte oder so. Ne? Und dann habe ich praktisch dafür gesorgt, dass diese gesamte Kommunikation auch mit denen auf der ganzen Welt andersrum läuft, dass ich sage immer, mehr als 50% darf die Zentrale nicht reden. So, und also allein so weit umzusetzen und dann praktisch bei den großen Tagungen, die ja alle gut vorbereitet sind, sich die Folien auch der großen Chefs zeigen zu lassen und zu sagen, nee, das ist die falsche Botschaft.
Das ist quasi, wenn man es in heutigen Worten beschreiben würde, so den Schieberegler von Konferenz Richtung Unkonferenz zumindest schon mal auf halb gestellt.
Ja, wenn man so will, wobei Unkonferenz war es noch lange nicht. Es war so, dass ich einfach ins Programm aufnahm, dass praktisch die aus den Regionen auch reden konnten. Ne? Und sie auch vorher abliefern mussten, was sie da sagen und so. Und damit schon ich noch der strenge Veranstalter war. Ne? Also von daher, es war alles minutiös geplant. Denn jetzt habe ich ja irgendwie die Verantwortung dafür übernommen, dass das auch klappt. Und insofern war das alles durchstrukturiert von Anfang, also jede Minute wusste ich, was jetzt passieren wird. Ne? So, und das war dann so mein Ende bei Siemens, denn Siemens hat damals mal wieder ganz viele Mitarbeiter abgebaut und da ich ja selber viele Mitarbeiter immer hatte, wusste ich um die ganzen Bedingungen und habe dann gesagt, okay, ich helfe mit, euer Problem zu lösen, wenn ihr mir die edelste Bedingung gebt. Und dann durfte ich tatsächlich 2006 mit dem goldenen Handschlag das Unternehmen verlassen. Und das war für mich dann die Gelegenheit, einfach zu sagen, ich bin ja nicht ganz zufrieden mit dem, wie wir Weiterbildung bisher machen. Und dieses nicht ganz zufrieden kann man so in einem Satz zusammenfassen. Wenn man so einen durchschnittlichen Teilnehmer eines Präsenzseminars fragt, dann sagt der am Ende, naja, 30% des Seminars war ganz gut, den Rest brauche ich nicht oder wusste ich schon. So, und mit diesem 30% Ergebnis sind alle eigentlich zufrieden, weil sie es nicht anders kennen. Und irgendwie macht es aber unzufrieden. Das ist unwirtschaftlich und das ist, das muss andere Wege geben, war für mich klar. Und dann, ja, hatte ich ja jetzt ein bisschen Zeit und bin auf die Suche gegangen. Und irgendwie sind wir, Simon, du und ich, ziemlich schnell zusammengekommen. Und das war für mich der Hinweis, guck dir mal das Wissensmanagement an.
Weißt du denn noch, weil ich weiß noch, wir saßen ja mit Cognion damals in Erlangen noch, hatten da zu fünf den Knowledge Jam gestartet und irgendwann war die Kerstin Bücher, die hat gesagt, ich kenne da jemanden, den musst du mal kennenlernen, und dann saßen wir da in dem Eckbüro, was wir damals hatten, an dem Ecktisch und haben da gesprochen. Weißt du noch, oder woher kanntest du Kerstin? Wie kam es zu dem Kontakt?
Bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Kerstin kannte ich über irgendeinen privaten Kontakt, aber so ganz genau weiß ich es auch nicht mehr. Und zumindest sie hat uns zusammengebracht, das stimmt, wir haben uns unterhalten und da trafen schon mal zwei Welten aufeinander. Du hattest eine ganz andere Denke als ich, klar, ich komme aus einem großen Konzern und habe ja eben beschrieben, alles minutiös geplant und so. Und dann hast du aber so ein bisschen erzählt, was Wissensmanagement heute macht, und mich hat es sehr fasziniert. Mich hat es deshalb fasziniert, weil da Methoden damals üblich waren, die alle Menschen zusammenbrachten, damit die sich austauschen. Also Communities of Practice oder Wikis, wo die sich praktisch dann auf schriftliche Weise austauschten. Oder Kaffeeküchen und so. Und irgendwie hat niemand dabei über Lernen geredet. Und das hat mich sehr fasziniert, weil Lernen ist ja so ein bisschen verbrannter Begriff, ne? Und hier machen Leute was, geben Rahmenbedingungen dafür, dass andere sich austauschen. Und das hat mit Lernen ja gar nichts zu tun, aber es ist genau das, was man im Unternehmen braucht. Denn auch meine Erfahrung war auch, wenn Leute im Dienst sich unterhalten, unterhalten sie sich zu 90% über dienstliche Themen.
Ja, das ist ja eigentlich, was man heute, wenn jetzt jemand sowas wie 70-20-10 Modell verwendet, da steckt es drin. Ne, damals fand ich spannend, weil wir hatten aus dem Wissensmanagement-Kontext eigentlich immer nur mit zwei Fraktionen zu tun und da gehörte nie HR oder Weiterbildung dazu. Das war nämlich entweder, was es damals noch sehr viel gab, so dedizierte Wissensmanagement-Abteilungen oder halt den Fachabteilungen direkt. Und das ist was sich total deckt mit dem, was du vorher erzählt hast, ne? Dass man da halt diesen fachlichen Austausch auch da organisiert, wo die Fachleute sich austauschen und eben das Lernen bei vielen in den Köpfen so ein bisschen mit diesem schulischen Konzept, ein Lehrer ist vorne und trägt vor, verbunden waren. Und deswegen fand ich unser Zusammentreffen damals auch spannend, weil du, glaube ich, so einer der ersten warst aus diesem Weiterbildungsbereich von einem Konzern, der das eben anders gesehen hat und diese anderen Themen auch spannend und interessant fand.
Ja, genau. Also irgendwie war das wirklich spannend für mich, dass hier praktisch Lernen auf eine ganz andere Art und Weise gestaltet wird, ohne dass man drüber redet. Und damit den Leuten auch ganz viel es überlässt. Ne? Also da war jetzt nicht der Lehrende vorne, sondern da war so die Idee, naja, die haben doch alle Wissen. Und wenn die ihr Wissen austauschen, sorgt dafür, dass der Austausch funktioniert, aber sorgt nicht dafür, dass die Inhalte da transportiert werden. Das machen die von ganz alleine. So, und das hat mich total fasziniert und habe gesagt, ey, da lernen die doch viel mehr. Das macht ja auch viel mehr Spaß. Da sind die ja auch viel mehr aufgewertet. Ne? Also man muss sich mal von außen so mal angucken, wenn da vorne ein Trainer steht, der es richtig gut kann, dann werten wir doch die Leute damit ein Stückchen ab. Denn es ist doch immer eine Differenz, ne? Der große Experte da vorne und wir Kleinen da unten. Ne? So, und die Idee hier beim Business Management war, ey, ihr seid alle die Großen und tauscht euch aus. Also von daher ist man ja sehr viel mehr bereit, wenn man diese Wertschätzung da irgendwie mitkriegt. Also das hat mich sehr geprägt. Und dann habe ich mich engagiert in der Gesellschaft für Business Management, Stammtisch, genau, habe den auch mitorganisiert für Nürnberg. Das hattest du damals, du warst auch dabei und irgendwann haben wir das dann, bist du dich da ein bisschen rausgezogen und habe ich das noch eine Weile weitergemacht.
Genau, ich glaube, den gab es ab 2004 oder so in Erlangen und als wir sind 2011 nach Nürnberg umgezogen und da hattest du und Kerstin den dann, glaube ich, übernommen, ne? Du hast mit Kerstin zusammen
eine Weile gemacht. Ja, könnte sein. Ich hatte ein anderes Erlebnis in der Zwischenzeit auch noch, nämlich es gab das erste EduCamp. Und das fand in Ilmenau statt. Das habe ich irgendwie über damals auch schon soziale Netzwerke oder so ein bisschen mitgekriegt und habe mich sofort angemeldet. Habe gesagt, ey, wenn es ein EduCamp gibt, also ein Barcamp, was für mich auch völlig neu war zum Thema Education, musste da unbedingt hin. Und das war ein so faszinierender Event in Ilmenau. Der Marcel Kirchner, der auch heute in der Corporate Learning Community im Kernteam ist und sich bei uns sehr engagiert, war Mitveranstalter mit dem Thomas Bernhardt damals. Und die beiden, die haben eine so tolle Veranstaltung dahin gelegt und die hatten so interessante Firmen und Leute. Ich kann mich erinnern, ich habe mich da mit hochrangigen Leuten von IBM genauso unterhalten wie von Siemens und so. Die haben es geschafft, ganz viele Firmen dahin zu kriegen. Und interessante Themen, ich war völlig geflasht und habe gesagt, wenn Lernen auf die Art und Weise funktioniert, das müssen wir machen. So, und auf der Rückfahrt habe ich eine Frau kennengelernt, die in Erlangen irgendwie im Medizintechnikbereich auch da in der Nähe von dir gearbeitet hat, Simon, in diesem IZMP da.
Da Henkestraße wahrscheinlich oder so.
Henkestraße, genau. Und die hat gesagt, die war genauso fasziniert und hat gesagt, wir machen jetzt für Medizinbereich auch so ein Camp und das machen wir in 4 Wochen und wollte mich gewinnen, da mitzumachen. Und dann habe ich gesagt, ja, gute Idee, aber nicht in 4 Wochen. Das schaffen wir nicht. Erstens, wir haben überhaupt keine Erfahrung damit und zweitens, 4 Wochen ist für Marketing, für so eine Veranstaltung nicht gut, denn sie braucht ja um die 100 Teilnehmer. Sie hat von 150 geschwärmt. Ne? Das kriegt man nicht in 4 Wochen. Und daraufhin habe ich ihr abgesagt. Und sie hat es dann auch nicht alleine gemacht. Und dann haben wir beide miteinander gesprochen. Und Simon, du hast dann gesagt, die Gesellschaft für Wissensmanagement bräuchte so ein Camp ja jetzt genauso. Und das war dann der Anlass, das erste Knowledge Camp zu gestalten und zu gründen überhaupt. Ne? Und das haben wir dann in Karlsruhe gemacht, das erste Knowledge Camp. Wir beide haben es organisiert und
da gibt es auch noch, also falls es jemand anschauen will, es gibt noch das Video, glaube ich, auf YouTube von der Eröffnungsmoderation. Das ist immer ganz lustig. Ich glaube, das ist ein recht langes Video mit einer halben Stunde, auch mit so ein paar Eindrücken vom Camp selber. Und was ich damals ganz cool fand, war sozusagen diese Idee, so ein Barcamp an Lehrstühle zu bringen, die mit der Disziplin zu tun haben. Also sprich, Wissensmanagement ist ja sowas Interdisziplinäres, das gibt es ja in der Regel nicht als Studiengang, sondern das steckt halt in vielen Themen drin, wie HR, wie IT, wie Strategie, wie BWL. Und deswegen waren wir da eben in Karlsruhe. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Kontakt daher kam. War das über den Rudi Studer? Also warum es dann Karlsruhe war. Aber seitdem gibt es das Knowledge Camp dort und da denke ich auch noch mit großer Freude dran zurück, weil das auch so, ich war zwar vorher immer so lose in dem Barcamp-Team hier in Nürnberg mit dabei, das gab es ja seit 2006, glaube ich, ne, aber so das erste dann mal selber auf die Beine gestellt zu haben, das fand ich richtig cool.
Ja, das war auch ein ganz besonderes Camp. Wir hatten irgendwie für die Eröffnung einen großen Raum gebucht und als wir ankamen, war der belegt. Mhm. Und dann mussten wir in einen 60 Quadratmeter Raum mit 150 Leuten für die Eröffnung.
Das sieht man auch, das sieht man auch auf dem Video, dass da alle wie die Ölsardinen drinstehen.
Aber das hatte sogar ein paar Vorteile, weil diese unglaubliche Nähe untereinander hat die Leute wahrscheinlich noch mal ein Stück mehr zusammengeschweißt. Und insofern habe ich hinterher gedacht, das müsste man eigentlich immer so machen.
Ja, und anders finde ich als bei so Hochglanzveranstaltungen, prägt es gleich auch die Kultur, so Sachen einfach wegzustecken. Ne? Ich meine, es passieren halt Dinge und dann muss man irgendwie mit umgehen. Letztendlich würde ich sagen, wenn man die Leute von damals befragen würde, würde wahrscheinlich gar keiner mehr wissen, dass da ein anderer Raum geplant war, sondern das war halt der Raum und da mussten alle rein und so hat es dann halt auch irgendwie funktioniert.
Ne? Ja, genau. Ja, und ich glaube, jetzt ich habe dann die nächsten Knowledge Camps immer noch mit organisiert und auch moderiert bis 2014. Und in 2014 haben wir dann, da gab es ein bisschen Knatsch
mit dem Vorstand, genau.
Vorstand von der GFWM. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn ihr nicht wollt, dann machen wir das ohne euch. Und haben es aber bewusst anders genannt, Wissenstransfercamp haben wir es genannt. Und das lief in Hessen an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Und das war auch gut. Das war ein hohes Interesse. So, und danach bin ich bei der Gesellschaft für Wissensmanagement mit dem Moderieren von Camps ausgestiegen. Habe gesagt, dann könnt ihr es auch selber machen. Machten die auch selber. Aber wir haben in der Zwischenzeit, ich habe dann mit der Charlotte Fennema das erste Corporate Learning Camp 2011 gegründet. Aber vielleicht vorher, neben meinem Einstieg ins Wissensmanagement habe ich 2007 die erste Community of Training Practice bei Hessen Metall gestartet. Auch mit Charlotte Fennema. Ich bin damals zu verschiedenen Arbeitgeberverbänden gegangen und habe gesagt, hier, ich habe so eine Idee, wir müssten eigentlich so ein Netzwerk unter den Learning Professionals, so habe ich sie damals noch nicht genannt, der Begriff ist erst später entstanden, bilden. Und die meisten haben gesagt, wir haben doch so eine Netzwerke, wir haben doch hier Arbeitskreise und so. Und Charlotte Fennema war die Einzige, die gesagt hat, ja, stimmt, sollten wir machen und hat mich bei Hessen Metall das starten lassen. So, jetzt muss man wissen, Hessen Metall ist natürlich ein hessischer Arbeitgeberverband und bezogen auf alles, was zur Metallverarbeitung ist, Elektrotechnik
und so. Ich glaube, in allen Bundesländern, also in Bayern Metall gibt es, glaube ich, auch.
Genau, gibt ein Bayernmetall, gibt ein Nordmetall und so. Und ich habe dann mir sagen lassen, welche Firmen sind es alle, oder habe mir hessische Firmen rausgesucht und die einfach angerufen und gesagt, hey, wollt ihr nicht mitmachen? Und siehe da, das hat geklappt. Die Community wurde immer größer. Wir haben uns dreimal im Jahr damals in Präsenz getroffen und immer bei einem der Community-Mitglieder. Das war immer ganz interessant zu sehen, wie machen die Weiterbildung und wie sieht es aus bei denen und manchmal ist so eine Werksführung dabei gewesen. Also es war echt spannend und der Austausch untereinander war aber sehr wertvoll. Das haben alle gemerkt und deshalb wuchs die Community. Und mir war dann klar, naja, wenn wir immer nur bei Metall bleiben, dann werden wir nicht viel Neues erfahren, weil die haben sich alle schon an irgendwie ähnlich orientiert. Und habe mit Charlotte Fennema gesprochen, was spricht eigentlich dagegen, dass wir auch mal andere Branchen mit reinnehmen. Da haben ja die hessischen Unternehmen auch was davon, wenn sie befruchtet werden von anderen. Und ja, die hat das sofort eingesehen, hat gesagt, ja, machen wir. Und damit ist die Community gewachsen. Wir haben andere Branchen dazu genommen. Übrigens nur mal ganz am Rande, wir haben dann Coty. Coty ist einer der größten Parfümhersteller. Die ganzen großen Marken machen die dazu genommen, weil die in ihrer Weiterbildung das Emotionale ganz nach vorne stellen. Also alle Produkte müssen Emotionen auslösen und damit muss man die man trainiert, auch emotional ansprechen. Und ja, ich fand, das würde uns ganz gut tun, weil wir reden immer nur über Fakten und nie über irgendwelche Emotionen oder so. Dabei lernen mit Emotionen ganz viel zu tun. Und das war so einer der Schlenker, die wir da versucht haben. Und ja, das hat auch gut funktioniert. Man merkte, die gehen total anders vor, als wir das so machen. Und das sind dann immer so Nachdenkanlässe für alle Beteiligten. Ne? So, und das ging eine ganze Weile gut, wurde immer größer. Wir haben noch eine zweite Community dann gegründet. Und dann Irgendwann gab es einen neuen Geschäftsführer, neuen Hauptgeschäftsführer bei Hessenmetall und der hat sich seine Satzung angeguckt und da steht drin, nur hessische Unternehmen und nur Metall. Und der hat uns dann gesagt, also Freunde, das passt nicht mehr zu uns. Aussortieren, genau. So, und damit standen wir in der Situation, jetzt haben wir keinen Schirmherrn mehr. Also Schirmherr klingt so ulkig, aber man braucht immer so eine rechtliche Instanz. Allein schon, um Rechnungen stellen zu können, Geld einzunehmen und so. Und für Veranstaltungen Catering zu bezahlen und so. Ein Netzwerk kann sowas nicht. Ne? Und dann war so die Überlegung, wenn es da nicht mehr funktioniert, geben wir jetzt einen anderen Verband an. Ja, wir hatten da so ein paar Ideen, aber dann passiert uns beim nächsten Personalwechsel dort wieder das Gleiche und dann haben wir die gemeinnützige Unternehmergemeinschaft Corporate Learning Community gegründet, nur um praktisch diese rechtlichen Bedingungen zu erfüllen.
Aber war das nicht viel später? Waren nicht die ersten Barcamps noch unter irgendwie mit der
Uni zusammen? Die ersten Barcamps, ich wollte gerade nochmal zurückspringen, also 2011 noch mit Hessenmetall als Schirmherr haben wir das erste Corporate Learning Camp an der Uni in Darmstadt veranstaltet und danach jährlich ein Corporate Learning Camp. Und dieses Format Barcamp war deshalb so faszinierend, weil am Ende ganz viele Leute immer sagten, ich habe noch nie so viel gelernt wie in den 2 Tagen. Und wenn man sich so ein Barcamp anguckt und sagt, da ist ja praktisch keine didaktische Vorbereitung drin. Das lebt ja sehr viel von dem Gespräch untereinander. Und dann muss man sich doch fragen, wenn die Leute da am meisten gelernt haben, warum geben wir uns sonst so viel Mühe mit der didaktischen Vorbereitung?
Das war ja auch am Anfang im Barcamp-Zeit so diese Story, ne, dass du hast das jetzt vorhin aus den Trainings gesagt, aber auch von Konferenzen gab es ja die Geschichte, ne, dass das meiste lernt man in der Kaffeepause und eigentlich der Barcamp-Ansatz der ist, zu sagen, man macht die Kaffeepause zum Programm, also nicht im Sinne von man trinkt den ganzen Tag Kaffee, sondern man bringt die Leute halt mehr in so einen informellen Austauschkontext statt in einer Predigt von der Kanzel und erzählt die ganze Zeit was.
Ja, ja, also Kaffeepause ist auch ein schönes Beispiel, wenn man sich mal von außen wieder anguckt, was machen die Leute in der Kaffeepause? Erstens, sie suchen sich die Leute selber, mit denen sie reden und zweitens, sie suchen sich die Themen selber aus. Und genau das kann man in einem Barcamp gut organisieren, also den Rahmen dafür schaffen, damit sowas passieren kann. Ne?
Genau, und die Darmstadt, das hatte ich jetzt auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube, mein erstes war in Frankfurt. War das einmalig in Darmstadt oder war das öfter in Darmstadt?
Das war einmalig in Darmstadt, ja.
Und da gab es eine Verbindung einfach hin an die Uni oder wie kam es zu Darmstadt?
Ja, über Hessenmetall. Also die Charlotte Fennemar hat ja als Arbeitgeberverband zu allen Hochschulen gute Kontakte und damit war für uns damit auch der Weg immer geebnet, weitere Hochschulen zu finden. Ne? Die hat dann einfach den Präsidenten der Hochschule angesprochen und gesagt, wir würden gerne und wann geht's denn? Und dann haben die natürlich sofort da gesagt, wenn Hessenmetall als großer Arbeitgeberverband da was wollte. Denn sie pflegen natürlich auch die Kontakte dorthin, weil Hessenmetall oder die ganzen Arbeitgeberverbände sind auch bildungspolitisch unterwegs. Ne? Also sie wollen auch dafür sorgen, dass hinterher gut ausgebildete Leute in ihre Unternehmen kommen und dementsprechend ist es so eine Symbiose. Die achten da sehr drauf, dass man sich gegenseitig auch zuhört.
Dann war das zweite quasi ab dem zweiten, waren wir in Frankfurt dann?
Dann waren wir in Frankfurt an der Fachhochschule und das haben wir eine ganze Zeit lang gemacht. Bis zum Ende, weil die Fachhochschule sich jeweils immer wieder beworben hat und gesagt hat, wir wollen aber auch das nächste Corporate Learning Camp bei uns haben. Denn sie suchten tatsächlich auch diesen Kontakt in die Wirtschaft. Ne? Und wir brachten halt viele Teilnehmer aus der Wirtschaft mit. Und das war eigentlich eine gute Angelegenheit. Das funktionierte aber nur so lange, wie Hessenmetall dahinter stand. Als wir dann von Hessenmetall weg waren, war die Frankfurter Hochschule nicht mehr so interessiert.
Da war, glaube ich, auch unser größtes in Frankfurt, oder? Ich erinnere mich, das eine, wo wir da die Breakout-Räume noch über die Straße hatten, da waren wir, glaube ich, über 400, ne?
Ja, wir haben immer um die 400, also fast immer um die 400. Ihr habt mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber 400 ist eigentlich unwahrscheinlich für Frankfurt, denn wir haben auf 300 immer begrenzt. Ja, dann haben wir ein paar Zugaben noch gemacht. Aber wir haben so gesagt immer, es muss ein bisschen familiär bleiben. Wenn da 500 Leute sind, dann kennt man die Leute überhaupt nicht mehr, die man da mehrmals auf dem Flur begegnet. Und deshalb haben wir eigentlich immer gesagt, 300 ist unsere Obergrenze. Das waren dann mal 350, das wurden dann auch mal 400, aber drüber nie. Und in Frankfurt, glaube ich, haben wir immer noch, waren wir noch enger in der Begrenzung. Aber naja, jedenfalls, nachdem wir dann aus Frankfurt weg waren, haben wir mit der GUG dann neu angefangen und mussten uns jetzt wieder von uns aus Partner suchen. Wird aber gar nicht so schwer viel, weil in der Zwischenzeit war die Corporate Learning Community schon relativ bekannt. Also wir hatten irgendwie ein gutes Image und haben damit offene Türen gehabt bei verschiedensten Hochschulen auch. Kassel war da eine Station, genau, die haben wir uns dann gesucht. Das war wunderbar, es war ein schönes Camp da in Kassel. Und dann haben wir gemerkt, der Zulauf ist so groß, dass wir eigentlich zweimal im Jahr ein Barcamp machen könnten. Und ich glaube 2019 oder 18.
Ja, ein ja, Jahr vor der Pandemie war Hamburg plus quasi ein zweites.
Ja, Koblenz, Hamburg und Koblenz. Genau, Hamburg war übrigens auch, wir haben in Hamburg, muss man gleich dazu sagen, den Partner Nordmetall gewonnen. Also Nordmetall hat ziemlich schnell erkannt, dass wir irgendwie eine interessante Community sind. Und Nordmetall hat uns dann praktisch sehr unterstützt, einmal im Jahr ein Camp in Hamburg zu machen. Und das erste Camp fand an der Technischen Universität in Hamburg statt. Und da haben wir den Kontakt zu dem Professor Henning Klafke bekommen, der ja auch uns unwahrscheinlich gut unterstützt. Der ist in der Zwischenzeit an einer anderen Hochschule, aber unterstützt uns auch dort und Nordmetall weiter. Das heißt, wir sind damit jährlich wieder eingeladen in Hamburg seit 2009 in Hamburg einmal im Jahr ein Camp zu machen. Und das ist eine so schöne Zusammenarbeit, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Nordmetall, dass man davon noch nur träumen kann. Ne? Und auch in der Zwischenzeit mit der Hochschule über den Henning Klafke. Wir hatten praktisch jedes Jahr jetzt in Hamburg ein Camp, wobei Corona kam uns dann so ein bisschen dazwischen. Und zwar 2020 hatten wir ein großes Camp in Hamburg wieder geplant. Und das sollte im März stattfinden, Anfang März. Und wer sich erinnert, ich glaube so im Januar, Februar ging das mit Corona richtig los. Keiner wusste so richtig, dürfen wir jetzt zusammenkommen oder nicht. Und dann, glaube ich, 14 Tage vor dem Camp war klar, keine Reisen und keine Großveranstaltungen. Und dann standen wir in der ulkigen Situation. Jetzt haben wir das ganze Camp organisiert. Wir haben ungefähr 400 Teilnehmer, die da mitmachen wollen. Aber wir dürfen es nicht in Präsenz machen. Also haben wir gesagt, los, in 14 Tagen schaffen wir es, das vollkommen digital umzusetzen. Also es war eine Riesenherausforderung. Und wir haben es aber geschafft, dann das erste digitale Barcamp auf die Beine zu stellen innerhalb von 14 Tagen. Und das war ist wirklich gut gelaufen und war dann Vorbild für alle möglichen anderen Veranstaltungen, weil wir waren so die Ersten, die dann in so kurzer Zeit es richtig gut digital umgesetzt haben. So, und damit war so der Einstieg in digitale Camps gegeben. Das mussten wir noch ein bisschen durchhalten. Wir hatten in dem Jahr, in dem Jahr sollte es auch in Wien stattfinden. Aber da waren wir noch nicht auf das Digitale, da hatten wir alles vorbereitet und dann hat die österreichische Community gesagt, wir müssen es absagen, weil auch die Universität dann gesagt hat, nee, bei uns darf das jetzt nicht sein. Und wir hatten aber in dem Jahr das zweite Camp in Darmstadt bei Merck im Herbst geplant. Und dann hofften wir, dass wir da wenigstens zusammenkommen dürfen und ein paar Leute online sein dürfen. Aber auch das hat kurz vorher Merck dann abgesagt, hat gesagt, nee, Präsenz geht gar nicht. Und wir sind dann nur mit dem Orga-Team dahin gegangen oder so, und aber keine Zuschauer.
Das waren dann die verschiedenen, kann man in Shownotes mal zusammentragen, ne? Die verschiedenen Plattformen. Ich glaube, im ersten Jahr hat man Remo dann verwendet, ne? Da hatten wir früher Erfahrungen gemacht, das haben wir dann genommen. Und ich glaube, in Merck bei Darmstadt hat man dann dieses, wie hieß das, nicht Spatial, sondern
Special,
das Gathertown. Gathertown.
Ja, genau.
Ja, wo wir dann so eine Karte noch bauen mussten und so weiter. Und ja.
Ja, da hat uns jemand praktisch die ganze edle Architektur der Räume, die wir angeboten gekriegt haben. Das war ein Werkstudent bei Merck, der hat uns das dann alles in Gessertown umgebaut. Also Hochachtung.
Ja, inklusive Abendprogramm.
Das war der Kilian Schmelmer.
Genau, das hat gut funktioniert. Genau, also mit dem, mal abgesehen jetzt von dem, wenn wir diese Barcamp-Klammer mal schließen wollen, im Kern würde ich ja sagen, haben wir, also für die, die jetzt Barcamp noch gar nicht kennen, vielleicht kann man in die Shownotes packen, das Buch von Jöran, der hat es ja mal so ein bisschen zusammengefasst. Aber du würdest schon sagen, dass quasi dieses Barcamp-Format, jetzt ursprünglich Präsenz, dann über online in Hybrid, mittlerweile machen wir es ja immer in Hybrid, dass das schon noch das Format der Wahl ist für die Zukunft, oder? Also so, oder siehst du da irgendwie Dinge, die man ändern sollten, anpassen sollten? Weil im Kern machen wir es ja noch so, wie wir damals gestartet sind.
Ja, das Format ist gut, das Format funktioniert, das wird auch in Zukunft funktionieren. Andererseits hat die Corporate Learning Community ja immer den Anspruch, dass wir so ein Format nicht machen um des Formats willen, sondern wir wollen ja zeigen, dass man Lernen mit bestimmten Methoden auch anders gestalten kann als bisher, in der Hoffnung, Leute sagen, ach, guck mal an, das geht ja, das kann ich auch in mein Unternehmen tragen. Also eigentlich sind wir immer der Anstoß dafür, dass man etwas übernimmt. So, und jetzt sage ich mal, Barcamps haben wir jetzt, ich glaube, das ist mir erzählt, 24 Barcamps haben wir jetzt in der Corporate Learning Community schon hinter uns. Jetzt ist das Format eigentlich bekannt genug. Das haben jetzt auch ganz viele Unternehmen auch übernommen. Und deshalb denke ich, die Corporate Learning Community braucht jetzt weitere Ideen, wie Lernformate aussehen können. Wir haben ja immer Lernformate ohne Lehrende, ne? Also immer Lernformate, die das selbstgesteuerte Lernen unterstützen, den Rahmen dafür geben. Und deshalb wäre es ganz gut, wenn wir jetzt mal uns richtig hirnen und sagen, wie könnte eigentlich die nächste Generation von Lernformaten aussehen, die nicht wie ein Barcamp funktioniert, sondern ein bisschen anders. Ne? So, und damit die Frage beantwortet, ja, Barcamps, auch wenn man sie hybrid macht, sind eine gute Idee, aber es gibt sicher auch noch weitere Formen.
Und das überlässt aber uns dann in der Community, das rauszufinden, oder willst du schon auf irgendein Gleis setzen?
Naja, ich denke immer, ja, wir reden jetzt darüber, dass ich mich langsam verabschiede und es wäre eigentlich eine gute Idee für die Nächsten, die es jetzt in die Hand nehmen, da ist ein großes Feld, was sie bearbeiten können. So ein paar Hinweise oder ein paar Ansätze gibt es ja zum Beispiel, wenn ich an das Practice Camp denke. Wir haben in 2023 im Herbst ein Barcamp organisiert, das da heißt, wir fangen mit der Praxis an. Also wir haben ja so sonst immer so die Idee, wir müssen den Leuten erstmal alles erklären und wir geben damit Antworten auf Fragen, die die Lernenden noch gar nicht haben. Und wenn wir es mal umkehren und sagen, hier ist die Aufgabe, wenn ihr Fragen habt, werdet ihr die in der Regel untereinander alleine lösen können und wenn gar nicht, dann fragt den Referenten oder den Experten, der dabei ist und lasst euch einen Schritt weiterhelfen. Ne? Also deshalb so diese Idee, nicht viel reden, sondern gemeinsam machen, in den Vordergrund stellen. Und das Practice Camp war so eine Variante. Wenn ich mir mal die ganzen Software-Craftsmanship-Leute angucke, die permanent das Machen in den Vordergrund stellen und sich dabei gegenseitig helfen. Und also man merkt, da gibt es noch ein paar schöne Beispiele, wo wir drauf aufspringen könnten und sagen könnten, da gehen wir in Zukunft vor, um das in Unternehmen üblich zu machen.
Das heißt, das wäre so mit diesem Machen, quasi so wie man früher den Schieberegler von Konferenz in Richtung Unkonferenz verschoben hat, wäre das ja fast schon den Schieberegler so in Richtung Hackathon-Format zu verschieben, ne? So wie wir es mit dem Promptathon ausprobiert haben, also wo man gar nicht mehr, viele Barcamp-Sessions sind ja noch in dem Modus, jemand bringt Folien mit oder hält einen Impuls am Anfang, dann wird diskutiert, dass man sozusagen diesen Teil des Inputs so weit wie möglich reduziert und möglichst viel tut gemeinsam.
Genau, genau. Und dieses möglichst viel tut gemeinsam heißt auch, jetzt entstehen die Fragen. Und wenn ich die Frage habe, bin ich ganz anders motiviert, die Antwort zu hören zu wollen. Ne? Also damit mal umdrehen, nicht die Theorie zuerst, sondern die Praxis zuerst.
Ich schiele ein bisschen auf die Uhr, weil wir hätten natürlich noch viele Themen, über die wir sprechen können. Aber da kommen wir ja auch zunehmend in die Gegenwart quasi, ne? Mit Dingen wie dann den MOOCs, die dazu kamen, dem Wollcircle, CLC-Chat. Ich weiß nicht, wollen wir darauf entweder bei einer weiteren Episode noch eingehen oder pack mal in die Shownotes vom Podcast einfach die Links, weil ich glaube, alles, was da jetzt so noch drinnen ist, was man an Erfahrungen dann in Zukunft braucht, haben wir in diesem Format hier schon besprochen, wenn auch in früheren Episoden. Oder ist dir da noch was wichtig, wo wir jetzt heute noch ein Highlight drauflegen sollten?
Naja, irgendwie gehört zur Corporate Learning Community auch, gehören die MOOCs. Über die müssten wir vielleicht noch mal reden. Und ja, wir haben eine Reihe von anderen Lernprojekten noch, die auch erwähnenswert wären, wo auch eine Menge von Erfahrung da sind. Und ja, vielleicht so ergänzend, die regionalen CLC sind natürlich auch Lernmöglichkeiten für oder Rahmenbedingungen fürs Lernen für Community-Mitglieder. Derzeit gibt es 15 regionale oder fachliche Communities, die sich alle selber organisieren. Und naja, so als letztes auch nochmal dieses Thema, die Corporate Learning Community bietet Lerngelegenheiten für Community-Mitglieder. Und alles, was wir so in Orga-Teams machen, ist immer so mit der Idee verbunden, übernimm hier eine Aufgabe, die du bisher noch nicht gemacht hast, damit du hinterher sagen kannst, ja, ich kann das, ich habe die Erfahrung, ich habe die Kompetenz, jetzt den Teil zu machen, den ich hier im Orga-Team mitgemacht habe. Und damit lernt man natürlich ganz viel auch von den anderen, wie man so ein Barcamp organisiert, wie man ein Hackathon organisiert und, und.
Ja, ja gut, MOOC, genau, MOOC könnte man vielleicht nochmal eine Schleife drehen. Da weiß ich auch gar nicht mehr genau, wie man da damals, wie der Ausgangspunkt war. Ich weiß noch, wir hatten bei Cogneon 2013 ja den Management 2.0 MOOC gemacht. Der hatte auch eine von den Live-Sessions eine Außenstelle auf dem Camp. Da weiß ich noch, wie der Jochen Robes, glaube ich, und Werner Sauter, die saßen da auf der Bühne in dieser Cafeteria, wo unser Plenum war. Da hat man die Live-Session gemacht. Und darüber eigentlich gelernt, dass es gar nicht so aufwendig ist, so einen MOOC zu machen. Und dann haben wir, glaube ich, 2015 war der erste Corporate Learning Community MOOC, richtig?
Genau, 2015 der erste Corporate Learning 2.0 MOOC, so haben wir ihn genannt. Und den haben wir auf der Plattform von der Hochschule Lübeck gemacht. Die heißen heute On Campus. Ich glaube, damals
Moin hießen die Moin. Moin hießen die, glaube ich. Ne? Ja, genau, mit 2 O.
Ja, genau. Und das war, ging 8 Wochen lang zum Thema, wie wir Lernen in Organisationen künftig gestalten wollen.
Ja. Und 8 Wochen war quasi mit so, also 8 Wochen mit Fallbeispielen. Ne? Also wer das nachgucken mag, wir können die Links zu den Seiten, die gibt es, beziehungsweise bei OnCampus weiß ich nicht, zu den anderen MOOCs gab es
da. Doch, gibt's noch. Wir haben den bei uns auf der Homepage auch noch. Ja, ja. Gibt es, man muss sich da dummerweise bloß anmelden. Das war das letzte Mal, dass wir mit Anmeldung gearbeitet haben. Alle anderen MOOCs danach liefen dann nicht mehr auf so einer geschlossenen Plattform, damit sie für jedermann ohne Anmeldung zugänglich sind. Ne?
Und das war ja eigentlich auch, du hast vorhin aus der Siemens-Zeit noch gesagt, dieser Übergang von Lernen ist ein dedizierter Ort hin zu Lernen im Kontext der Arbeit. Ich kann mich erinnern, als wir das damals angekündigt haben, dass wir den MOOC, der zweite war ja 2017, glaube ich, ne? 2 Jahre nach dem 2015, ja. Dass ja. Wir den quasi nicht auf einer Lernplattform machen, sondern dass wir einfach unsere Webseite und unseren Blog verwenden und die sozusagen die Wochenseiten waren ja dann einfach Blogbeiträge auf der colearn.de. Haben wir ziemlich viel Kritik bekommen, ne? Dass das überhaupt nicht geht und dass man, wenn man nicht eine Lernplattform verwendet, dass das ja auf keinen Fall funktionieren kann. Erstaunlicherweise hat es aber eigentlich ganz gut funktioniert. Und das war für mich auch so ein weiteres Beispiel, so ähnlich wie bei den Wikis, die ja oft im Kontext von Barcamps eingesetzt worden sind, dass man sozusagen ganz normale, in Anführungszeichen, Arbeits- oder Webinfrastruktur verwenden kann, um mit solche Lernevents durchzuführen, ne? Und man nicht immer dedizierte Lernsysteme in irgendeiner Art braucht.
Ja, genau. Ja, also vielleicht reden wir noch ein paar Minuten über die MOOCs und dann hätten wir es auch fast. Wir haben uns bei den MOOCs an dem Konnektivismusmodell von George Siemens orientiert. Und all diejenigen, die schon mal einen MOOC mitgemacht haben, es ist sehr wahrscheinlich eine andere Art von MOOC gewesen, als wir ihn machen. Der George Siemens hat ja mit seiner Konnektivismus-Idee gesagt, das Wissen ist nicht im Kopf, das ist immer im Netzwerk. Und Lernen ist die Fähigkeit, in diesem Netzwerk Verbindung zu knüpfen. Und wenn das stimmt, dann braucht immer der Veranstalter das Wissen ja nicht einkippen, denn es ist ja schon im Netzwerk, ne? So, und die Idee ist, dass in jeder Woche ein Aspekt des großen Themas am Montag kurz vorgestellt wird und dann die Diskussion eröffnet wird, was haltet ihr davon? Und das haben wir mit verschiedenen Unternehmen gemacht. Wir haben für jede Woche ein anderes Unternehmen als Wochengestalter gewonnen, also montags den Input, was machen wir zu dem Thema, und dann die Frage, was haltet ihr davon? Und dann wird die ganze Woche diskutiert und am Freitag wird zusammengefasst, was bei den Diskussionen rausgekommen ist. Und das war sehr spannend und gerade am Anfang war es ein bisschen schwierig, Unternehmen zu gewinnen, die sich in Frage stellen lassen. Also dann kam Kommunikationsabteilung, könnt ihr doch nicht machen.
Keine Freigabe.
Genau, Freigabe. Und einige haben dann am Anfang auch absagen müssen. Und in der Zwischenzeit ist es aber einfacher geworden, wobei es gibt immer noch Unternehmen, auch jetzt beim letzten MOOC ist dann wieder ein Unternehmen zurückgepfiffen worden, weil so kann man es ja nicht gehen ohne. So, und man kann aber eine Kommunikationsabteilung in einem MOOC nicht einbinden, weil man muss schnell reagieren und schnell Antworten geben. Also das funktioniert alles nicht. Aber das ist deshalb spannend, weil es für alle Beteiligten jetzt einen Lerneffekt ist, nämlich auch für die Unternehmen, die jetzt sagen, wir machen das so und so und unsere Vorstellungen für die Zukunft sind die und die. Und dann kriegen sie ja ganz viele Hinweise aus der Community, um sich selber weiterzuentwickeln. So. Und die Kommentare der Unternehmen lauten in der Regel, ey, wir haben da so viele Hinweise bekommen, die hätten wir selbst in 2 Jahren nicht alleine erarbeiten können. Ne? So. Und gleichzeitig lernen alle anderen ja auch mit. Denn alle, die jetzt mitdiskutieren, die sehen, was andere für Gedanken einbringen, bringen ihre eigenen Gedanken ein, und das ist dieses aktive Mitmachen. Das ist eigentlich das Lernen, was sehr intensiv ist. Ne? Und deshalb ist so eine Art von MOOC, wo es um den Austausch der ganzen Experten geht, also der ganzen Community-Mitglieder in unserem Fall, viel intensiver als irgendein MOOC, wo man sich anhört, was vorne jemand vorträgt.
Vielleicht da auch nochmal für deinen Nachfolger oder Nachfolgerin in die Zukunft gefragt. Wir haben jetzt bei dem letzten Durchlauf dieses Jahr, also 2024, gemerkt, dass dieser Aspekt der Massivheit deutlich schwieriger zu erreichen ist, als es früher war. Ne? Also früher hat man ja doch immer so 1500 bis 2000 Leute im MOOC. Diesmal waren es deutlich weniger. Würdest du sagen, dass sowas wie die Pandemie zum Beispiel dazu geführt hat, dass es einfach wahnsinnig viel so Online-Angebote gibt vor der Pandemie, oder 2015 waren wir da früh dran, da gab es sowas eigentlich noch gar nicht, dass das Aspekte sind, bis hin zu, also würdest du empfehlen, dass man so ein MOOC in Zukunft nochmal wieder macht, oder hat sich's überlebt als Format?
Nö, auch wieder machen ist schon gut. Die Frage ist halt nur, zu welchem Thema, wenn das Thema interessant ist. Ich meine, du hast es jetzt ja gezeigt mit dem KI-MOOC, dass da ganz viele Leute dabei sind. Also das Thema ist schon gut und ein MOOC ist was sehr Interessantes. Man muss sehr viel Werbung dafür machen. Also es ist wichtig, dass sich die Leute auch wirklich ein bisschen Zeit im Kalender einplanen, in den 4 Wochen, wir haben die letzten ja nur noch 4 Wochen gemacht, weil 8 Wochen ist heute ein bisschen schwierig in den Kalendern unterzubringen, und sich dann vorzunehmen, ja, ich diskutiere damit, also mindestens mit Lesen, und ab und zu gebe ich auch meinen eigenen Kommentar ab. Das ist unglaublich hilfreich und lernintensiv für so ein Thema, wenn es einen interessiert. Ne? So, also von daher, das Format ist gut. Die Frage ist, sind die Leute bereit, Zeit und Energie dafür zu opfern? Aber Lernen ist immer eine Frage von Zeit und Energie.
Das heißt, so das grundsätzliche Muster wird sein, dass man sagt, einmal pro Jahr braucht es auf jeden Fall eine große Veranstaltung wie das Corporate Learning Camp, was ja wahrscheinlich auf absehbare Zeit jetzt Frühjahr und Hamburg sein wird. Dann haben wir die regionalen Veranstaltungen, würde ich sagen, regionalen Communities und Treffs sollte man auf jeden Fall fortführen.
Ja.
Und mit Formaten experimentieren, die irgendwie neben der reinen Vermittlung von Informationen was mit tun, ausprobieren, learning by doing, wie man im Englischen so schön sagt. sind. Und wenn ein Thema aufkommt, was MOOC geeignet ist, durchaus mal auch mal wieder ein MOOC durchführen.
Genau, so würde ich sehen. Genau. Ja, vielleicht zum Abschluss noch mal zu meinem Weggang. Nicht, weil ich nicht mehr will oder so, sondern ich bin jetzt 73 und mein Leben wird endlich sein. Das kann man irgendwie absehen. Und deshalb denke ich, noch kann ich das alles sauber übergeben. Und man weiß ja nicht, ob ich überhaupt noch bis Ende 2025 da bin. Aber ich gehe mal davon aus, das klappt so einigermaßen und deshalb wäre es ganz schön, wenn ich jetzt in aller Ruhe das an einen Nachfolger übergeben kann und ich mich dann auf andere Themen konzentriere. Also richtig Ruhestand wird sicherlich noch nicht sein, aber ich mache das jetzt seit 2007, die ersten Communities, und irgendwie denke ich, ja, das reicht jetzt auch. Jetzt ist auch ganz gut der Zeitpunkt mal da, dass mal Jüngere es in die Hand nehmen und neue Ideen mit einbringen. Ich glaube, ist ein guter Zeitpunkt.
Also ich denke, da wissen jetzt alle in der Community Bescheid, dass wir auf jeden Fall nächstes Jahr eine große Abschiedsparty irgendwann mit organisieren müssen, wobei der Abschied kein richtiger Abschied sein wird. Ich glaube auch, du bist ja eher so ein Unruheständler als ein Ruheständler. Kann mir aber auch vorstellen, ich merke das auch, wenn ich mal so auf so Veranstaltungen gehe, wo man keine aktive Rolle hat, jetzt mit Moderation oder im Orga-Team, kann man das auch nochmal ganz anders genießen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du dann 2026 plus trotzdem nochmal auf ein Corporate Learning Camp gehst, dass du das auch nochmal anders erleben und wahrnehmen kannst, als wenn man dann sozusagen ständig in Orga- und Moderationsrollen auch vergraben ist.
Ne? Ja, das stimmt. Ja, sehe ich auch so.
Sehr schön. Dann haben wir heute ein bisschen überzogen, 17 nach 9, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Haben wir einmal den Tour durch die Historie gemacht. Danke ich dir. Ich habe jetzt den nächsten Termin nicht im Kopf, aber da wird es dann sicher wieder auch einige News aus der Community zusammenzukehren geben. Wünsche ich dir einen schönen Restsommer und du hast noch was?
Ja, seit gestern ist die Homepage für unser wieder schöne gemeinsame Arbeit mit dem VDMA da. Nämlich, wir machen am 14.11.2024 in Frankfurt in der edelsten Location dort mit dem VDMA zusammen ein Barcamp zum Thema KI in der Arbeitswelt. Und es ist kostenlos. Corporate Learning Community Mitglieder können selbstverständlich sich da mit anmelden. Und ich werde es heute ein bisschen auf den sozialen Medien veröffentlichen.
Und der Link ist der bei uns auf der Webseite, oder? Nicht genau, auf der colearn.de.
Genau.
Ja,
habe ich. Auf der colearn.de, und da kann man sich auch anmelden schon.
Habe ich in den Chat gepackt, ja. Und packen wir auch in die Shownotes dann. Alles klar, dann danke dir, Karl-Heinz, ja. Und einen schönen Tag.
Ebenfalls. Tschüss.
Ciao.